von Meilen und Zeilen. Abenteuer direkt aufs Ohr. Der Podcast des Delius Glasing Verlags mit Tim Kruse.
Heute geht's auf hohe See. Das Ocean Race startet am Sonntag, das längste Teamrennen, das es im Sport überhaupt gibt. Es geht um die Welt, 7 Etappen, 5 Monate, 60.000 Kilometer. Und Jochen Rieker ist als Journalist und Herausgeber der Yacht dabei. Jochen, du warst jahrelang, jahrzehntelang Chefredakteur der Yacht, bist jetzt immer noch für die Yacht unterwegs, bist in Alicante dabei. Beschreib doch mal, wie ist das vor Ort? Ich stelle mir das fast so aufregend vor wie vor einer Fußball-WM. Kann man das vergleichen oder ist das Quatsch?
Ich bin jetzt gar kein Fußballfan, deswegen, obwohl ich gucke, wenn es WM gibt. Ich glaube, es ist so eine Stimmung ähnlich vielleicht wie bei einer Olympiade. Also alle sind aufgekratzt, alle sind da. Das Ocean Race wird ja 50 Jahre alt. 1973 war die erste Auflage.
Damals noch das Whitbread Race.
Genau. Es ist ein Journalist da, Barry Pickthall, ein Engländer, der über alle Auflagen berichtet hat. Das ist Butch Dalrymple Smith. Wow. Dabei, der auf Sayula 2 zu der Crew gehörte, die das erste komplette Rennen um die Welt gewonnen hat. Und mit denen zu sprechen, so Rückblicke zu machen, das ist wirklich faszinierend. Es sind aber eben auch alle Top-Profisegler der heutigen Zeit dabei.
Da sind wir eigentlich schon gleich beim Thema. Es ist ja zum ersten Mal, gibt es die Möglichkeit, dass ein deutscher Skipper gewinnen würde. Also Boris Herrmann ist dabei, hat jetzt auch so ein, nennen wir es mal, Innerhafenrennen gewonnen. Mhm. So als Vorbereitungsrennen, was aber später auch zählen könnte bei Punktgleichheit. Und was traust du ihm denn zu? Kann er das Ding nach Hause segeln?
Also ich glaube, nach Hause segeln klingt wie so eine Spazierfahrt, das ganz bestimmt nicht. Ich traue eigentlich tendenziell allen, die am Start sind, zu, dass sie das Podium erreichen. Boris hat jetzt im Import Race bewiesen, dass er eine sehr fähige Crew hat und auch, wenn er nicht als Erster über die Linie geht, Boden gut machen kann. Er hat übrigens auch vorgestern im Practice Race erstaunlich aufgeholt. Er ist ganz zögerlich gestartet, war phasenweise letztes Boot und war dann zwischendurch an Position 2. Also das Boot hat insbesondere Raumschutz, also wenn der Wind von hinten bläst, sehr, sehr großes Potenzial. Nicht mal die Top-Favoriten trauen sich zu sagen, wer am Ende gewinnen wird, weil es reicht ein Mastbruch, es reicht ein Vollbruch im Southern Ocean und die Chancen sind nicht gleich alle weg, aber sind stark eingeschränkt.
Warst du mal auf so einem Boot? Beschreib uns das doch mal.
Ja, ich habe dieses Import Race mit Boris und seiner Crew mitgesegelt.
Ach, du warst mit auf der Malizia?
Ja, ja.
Ach, verrückt.
Ja, das war ein besonderes Privileg, insbesondere, weil wir dann auch gewonnen haben. Aber das spielt eigentlich keine Rolle.
Das hatte nichts mit dir zu tun, der Sieg.
Absolut nichts. Wir waren angehalten, uns nur irgendwo zu verkrümeln und keine Schot anzufassen. Und das ist auch besser so, weil da liegen ja auf der Genua-Schot liegen 3 Tonnen Last, auf den Fallen liegen bis zu 8 Tonnen. Also da sind Kräfte am Werk.
Da willst du nicht im Weg stehen.
Also ich bin schon mit Boris auf seinem alten Boot einen langen Schlag gesegelt, so 400 Meilen, von Lorient nach Le Havre zum Start vom Transat Jacques Vabre vor 4 Jahren. Aber das ist tatsächlich nochmal eine andere Liga, diese neuen Boote. Ja. Und faszinierend daran war insbesondere zu erleben, und es war nur ein ganz kurzer Moment, weil es bei dem Import Race relativ wenig Wind gab. Es gab nur eine Phase am Anfang, wo die Boote tatsächlich voll ins Vollen kamen und diesen Sprung, und es ist wirklich fast wie ein Satz, den die Boote da machen, von der normalen Gleitfahrt, und Gleitfahrt können schon gar nicht alle Boote, zum Fäulen, der ist faszinierend. Du fährst 12, 13 Knoten und plötzlich sind es 20. Und das geht innerhalb wirklich von einer Sekunde fast. Und dann pantern diese Boote los. Das sind ja 20 Meter lange, über 5 Meter breite Geschosse. Also das ist wirklich beeindruckend viel Boot um dich herum. Und du fährst da so schnell wie ein Motorboot übers flache Wasser. Das ist faszinierend.
Vielleicht mal für alle, die uns zuhören, ich versuche mal das Fäulen zu beschreiben. Also das sind so Flügel, man kennt das häufig von entweder Wingfoilern, also sehr kleine Bretter sind das dann eben, oder auch von Kitern, die dann eben sich quasi, die das Brett oder in dem Segelfall eben das Segelboot nach oben heben und dann nur noch auf so kleinen Flügeln durchs Wasser rasen und fast keine Reibung mehr haben und deshalb eben teilweise schneller sind als der Wind.
Genau, also sie sind bis zu doppelt so schnell wie der Wind. Es gibt im America's Cup noch größere Spreizungen, also da segeln die zum Teil bis zu 3 oder 3,5 Mal schneller als der Wind. Aber das sind eben ganz fragile Boote, die nicht für Offshore, nicht für die hohe See gebaut sind. Und mit den IMOCAs, die jetzt am Start sind, kannst du ja durchs Südmeer ballern. Auch da muss man immer Acht geben. Die Boote sind sehr komplex und in gewisser Weise auch fragil. Insbesondere die Foils sind eigentlich der Grund, warum die Crews auch durchaus eine gewisse Ehrfurcht oder fast, na, Nervosität ist das falsche Wort, aber eine große Vorsicht an den
Klar.
Tag legen. Denn wenn du dermaßen das Beschleunigungspotenzial hast, bei rauer See kannst du dich einfach komplett zerlegen.
Auf jeden
Mir
Fall.
hat vorgestern bei dieser Trainingsregatta, wo ich bei 11th Hour Racing mit an Bord war, der Skipper gesagt, dass die Grenze zwischen vorsichtig segeln und Vollgas segeln so schmal ist, dass sie sie eigentlich noch gar nicht kennen. Und er sagte einen anderen Satz, der mir unauslöschlich in Erinnerung bleiben wird. Er sagte, unser Job ist eigentlich, die Boote auf eine Geschwindigkeit von 20 bis 25 Knoten zu bringen. So lange ist die Crew sozusagen noch verantwortlich. Und danach kommen die in so ein Eigenleben. Da machen die eigentlich letztlich, was sie wollen. Und so richtig verstanden hat das weder ein Konstrukteur noch ein Segler. Und dann lässt man sie am besten einfach machen. Und naja, und dann geht es von 25 bis 35 auch relativ schnell.
Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Also ich würde es vielleicht vergleichen, für alle, die sich nicht auskennen mit sowas, und da gehöre ich ja fast auch dazu, obwohl ich so viel gesegelt bin, also dieses Foilsegeln ist was völlig Neues. Es ist vielleicht so ein bisschen wie Formel 1 fahren, wo man was wahnsinnig Fragiles unterm Hintern hat und weiß, also eigentlich müssten diese Dinger ja durchhalten, tun sie aber einfach nicht. Ja? In jedem Formel-1-Rennen fällt ja fast die Hälfte der Autos aus, obwohl da so viel Geld und Know-how reinfließen. Und ähnlich ist es bei diesen Foils. Wie viele Tonnen sind auf einem Foil dann drauf am Ende? Ja, die dann eben durchs Wasser kacheln, das ist ja total verrückt.
Also die dynamischen Lasten sind schwer berechenbar. Die Foils müssen, also man kann sie auf einer einzigen Streckbank, in Anführungszeichen, in Europa kann man sie, ich glaube, bis 9 Tonnen belasten. Ansonsten ist es einfach zu gefährlich, die in eine Maschine zu spannen und so lange durchzubiegen. Also ein Hydraulikzylinder hätte natürlich locker mehr Kraft, aber wenn so ein reines Kohlefaserbauteil, das immerhin 4 Meter Ausladung hat, wenn das bricht, dann ist das ja nicht nur eine unglaubliche Gewalt, sondern es gibt einen Splitterregen. Da kannst du allein von den Splittern schon sterben und das muss hinter Panzerglas passieren. Die dynamischen Lasten im Seegang sind tatsächlich unfassbar groß. Und die meisten Teams haben in den Foils mittlerweile Glasfasersensoren einlaminiert, damit sie ein gewisses Verständnis bekommen dafür, was da gerade los ist. Das bedeutet aber, dass man dann Lastgrenzen definieren muss und dann piepst es im Cockpit halt ständig, wenn du diese erreichst oder überschreitest. Das macht das Segeln auf den Geräten dann im Ernstfall auch ziemlich anstrengend.
Wie gefährlich ist
Aber
das?
ich will noch einen Satz sagen, ganz kurz zu der Analogie Formel 1. Es ist eigentlich eher eine Rallye-Weltmeisterschaft, denn die Piste ist ja nicht eben oder jedenfalls in den meisten Fällen nicht, sondern die ist buckelig und du rast da mit 100, 150, gefühlt 200 km/h über eine Buckelpiste. Also ich glaube, der Vergleich, die Analogie trifft es etwas mehr. Oder wenn man jetzt an die
Also eher so Walter
Genau,
Röhrl-mäßig.
oder Dakar-Rallye findet ja gerade statt, da könnte man auch eine Analogie ziehen.
Es wird so wahnsinnig viel über Umweltschutz gesprochen. Ja, auch der Slogan von Boris Herrmann ist ja auch: A race we must win. Jetzt muss man natürlich gleichzeitig sagen, boah, da werden Riesenboote durch die Welt gefahren, teilweise ja auch, die müssen ja auch produziert werden.
Ich bin bei dir.
Weißt du, was ich meine? Das ist so ein,
Absolut.
ist ein Widerspruch, ne?
Absolut. Also natürlich muss ein Rennen, um weiter existieren zu können, immer faszinieren. Es muss letztlich auch gewisse Steigerungen geben in den Geschwindigkeiten. Also wenn wir quasi jetzt noch mit den Booten von anno 1973 unterwegs wären, wo die zum Abend dann noch ihr Roastbeef mit Rotwein genossen haben.
Das waren noch Zeiten, noch Mann.
Genau, also heute wäre so ein Rennen fast schon wieder kurios und skurril. Man würde wahrscheinlich gerne
Richtig Kult.
hingucken, aber die Zeiten sportlich sind vorbei. Und wenn du, was ja die Natur des Menschen offenbar ist, nach Steigerungen suchst, dann landest du irgendwann bei immer extremeren Konstruktionen, bei immer aufwendigeren Materialien. Und Kohlefaser ist nun mal einfach nur mit sehr, sehr hohem Energieaufwand zu gewinnen. Es gibt, also ich will nicht generell die Umweltschutzbemühungen und Appelle des Rennens diskreditieren. Das ist ja auch ein Stück weit Bewusstseinsarbeit. Und ja, die haben Messlabore an Bord und die werfen Messbojen über Bord im Südmeer, um die Salinität, um den CO2-Gehalt im Meer zu messen, um die Temperaturveränderungen zu messen. Also es wird schon was getan und man darf das auch nicht weglächeln. Da unten im Südmeer, wo die langballern, da kommen Forschungsschiffe nicht regelmäßig hin. Und deswegen sind die Datensätze, die da produziert werden, durchaus wertvoll für die Forschung. Gleichwohl ist der Aufwand, so ein Rennen in Etappen um die Welt zu begleiten, immens. Also jedes Team, das von den fünf, die dort am Start sind, hat im Prinzip alles doppelt vorhanden. Also die Teambasis, die Malizia jetzt hier in Alicante hat oder Biotherm oder 11th Hour, die meistens aus vier Containern besteht und noch also vier vollen Containern und etlichem an Material, die gibt es so nochmal. Und das zweite Set ist gerade unterwegs nach Kapstadt, weil die Boote ja ziemlich flugs unterwegs sind. Und die Landmannschaft, also die Shore Crew, die Techniker, die reist vorab dorthin, um alles aufzubauen und die Mannschaft dann zu empfangen, das Boot auch in Empfang zu nehmen und wieder in den bestmöglichen Zustand zu setzen für die nächsten Etappen. Und das ganze Equipment, was jetzt hier ist, ich würde mal sagen, locker 300 Quadratmeter übermessend in der Ausdehnung. Das wird abgebaut am Montag und geht dann nach Itajaí in Brasilien. Und dann wird das, was in Kapstadt aufgebaut wird und dann wieder abgebaut wird, wird nach Newport in Amerika gekarrt. Ja. Alles per Schiffsfracht. Das ist natürlich ein wahnsinniger Aufwand. Es wird unheimlich viel geflogen. Die Teams sind mittlerweile auf 40 Mann angewachsen, Männer und Frauen. Wahnsinn. Und das ist ein Zirkus, der einfach wahnsinnig viel CO2-Ausstoß bedeutet. Mhm. Anders kann man das Rennen eigentlich nicht seriös machen. Das heißt, der Aufwand ist notwendig. Ja, und soweit ich weiß, ist 11th Hour Racing das einzige Team, was diesen gesamten Aufwand tatsächlich auch kompensiert. Bei Team Malizia habe ich gehört, dass es die Absicht ist, der Plan, die pflanzen Mangroven in Südostasien. Aber es gibt nur ein Team, was wirklich original seine gesamte CO2-Bilanz veröffentlicht hat. Das ist auch 11th Hour.
Hast du darüber mal mit den Veranstaltern geredet oder mit irgendwelchen Skippern vielleicht, die eben nicht ausgleichen und behaupten, Segelsport sei ein ökologischer Sport?
Nee, das ist, ich konzentriere tatsächlich meine Aufmerksamkeit, meine Tätigkeit auf den seglerischen Teil. Ich beobachte das sozusagen am Rande mit und stelle fest, dass der Anspruch, den die Veranstalter und auch die Teams an sich haben, etwas höher ist oder sagen wir mal zum Teil sogar deutlich höher ist als das, was ich an Aktionen sehe. Aber wie gesagt, nochmal, ich will es nicht komplett diskreditieren. Der Ansatz ist gut. Es findet Bewusstseinsarbeit statt. Und es gilt ja wie eigentlich bei allem, was wir tun als Menschen, ganz ohne CO2, kriegen wir es leider im Moment noch nicht hin.
Nee, klar. Ich bin auch der Letzte, der die Öko-Fahne hochhalten darf. Während wir dieses Gespräch führen, bin ich in Adelaide, Australien und bin natürlich auch hierhin geflogen. Also es ist ein schwieriges Thema.
Es ist interessant. Also es gibt innerhalb der Profisegelszene in Frankreich, wo die Offshore-Boliden und auch die Imoca-Klasse, die jetzt zum ersten Mal am Start ist bei The Ocean Race, ihre Heimat hat, eigentlich ihr Mekka hat. Dort gibt es jetzt eine Bewegung, die heißt La Vague und die Welle. Und da haben sich, ich glaube, 400 Aktive im Sport, das sind zum Teil Techniker, Konstrukteure, aber auch Profisegler, zusammengeschlossen und sagen, sag mal, ist das eigentlich okay, was wir machen, dieses höher, weiter, schneller und dieses immer neue, diese nie enden wollende Innovationswettbewerb für noch schnellere Boote, noch innovativere Boote. Wäre der Sport nicht eigentlich bei einer Vendée Globe zum Beispiel eigentlich mehr oder weniger derselbe, wenn die Boote statt im Durchschnitt 18 Knoten oder jetzt vielleicht dann 20, 21 Knoten, wenn sie einfach wieder 18 Knoten fahren würden, wie beim letzten Mal. Was würde das eigentlich an der menschlichen Herausforderung da unten überhaupt zu bestehen, den Wettbewerb zu Ende zu bringen? Was würde das ändern? Würde das qualitativ was ändern? Und diese Frage finde ich sehr berechtigt. Und
Absolut.
es ist jetzt die Diskussion von dieser Gruppe ausgehend, beschäftigt sich damit. Sollte es nicht ein Bonussystem geben, eigentlich für alte Boote? Das ist wahnsinnig schwierig, weil im Segelsport gibt es mehrere Regularien, nach denen man versucht, die Unterschiedlichkeit der Boote quasi zu nivellieren auf mathematischem Weg. Und keine funktioniert so ganz toll, ehrlich gesagt. Das ist jetzt ein neuer Versuch, der aber aus einer ganz anderen Richtung kommt. Da geht es jetzt nicht primär um Leistung, sondern eigentlich um Nachhaltigkeit. Also sollte man nicht ältere Designs belohnen, um sie nicht irrelevant zu machen aufgrund ihrer sportlichen Fähigkeit. Also diese Diskussion, die geht schon deutlich weiter als jetzt hier. Nur das Ocean Race hat sich natürlich als Leuchtfeuer des Hochseerennsports entschieden, jetzt der Innovation Vorschub zu leisten und auf die schnellste Klasse zu setzen. Und da sind eben auch, ja eigentlich streng genommen, vier Neuentwicklungen am Start und nur ein Boot von 2015.
Es gibt ja beim Radsport zum Beispiel auch die Diskussion, warum müssen die 42 km/h fahren? Ja, 38 würden ja auch reichen. Also jeder, der Rad fährt, weiß, also aus eigener Kraft jetzt ohne Gegenwind auf gerader Strecke über 40 zu fahren, ist auf Dauer quasi unmöglich. Es sei denn, du bist halt Profi. Warum ist das nötig? Ja, warum müssen wir überall immer noch mehr Gas geben? Aber das ist eben Teil unseres Systems und das wird sich so schnell vermutlich nicht ändern. Aber immerhin gibt es das Bewusstsein. Ja, ich hätte diese Frage vor 5 Jahren vermutlich noch gar nicht gestellt, weil ich gedacht hätte, geil, es geht weiter, noch besser und Foils sind super. Und also es tut sich was. Immerhin.
Das kann man mit Sicherheit sagen. Ich glaube auch, dass wir in 5 Jahren eine andere Denke, also nochmal weiter veränderte Denke haben im Sport auch. So wie wir jetzt ja auch den Kapitalismus, jetzt wird es ganz weit, ich will aber auch sofort
Gerne, gerne, gerne.
den Kapitalismus auch neu denken müssen, weil
Ja.
wir merken, er funktioniert nicht als alleiniges Kriterium.
Ja, genau. Also es kann nicht mehr nur noch um Profit gehen. Fertig. Das müssen wir alle verstehen. Ja.
Oder um dieses. Das ist ja letztlich das Gleiche, um dieses noch immer schneller. Also die Boote, um jetzt wieder zum Segelsport zurückzukommen, die Boote sind so dermaßen leistungsfähig, dass die Crews sich wirklich immens schützen müssen. Also
Ja.
hinter vorgehaltener Hand sagen alle, dass die größte Sorge ist, dass sich einer von, es sind ja nur vier Segler erlaubt, davon eine Frau. Und dann gibt es noch einen Onboard-Media-Reporter, der das Ganze transportieren soll, darf und muss. Und von den vier Aktiven, die wirklich das Boot fahren, wenn sich da einer verletzt, dann bist du dermaßen eingeschränkt in deiner Leistungsfähigkeit, dass du eigentlich also nicht mehr über den Sieg auf der Etappe nachdenken kannst. Und deswegen gibt es auch für jede Position an Bord ein oder zwei Ersatzspieler in Anführungszeichen. Und die Boote sehen auch verrückt aus. Also auf 11th Hour zum Beispiel sind die Decksspanten im Cockpit, also letztlich das tragende Gerüst der Kanzel, die über dem Cockpit sitzt, die ragen nur ungefähr 2 Zentimeter hervor und die sind gar nicht hart, aber die haben alle diese Kanten mit Schaumstoff ummantelt, damit, wenn du nach vorne fliegst, wenn du dir den Kopf anhaust, dass du nicht sofort eine Platzwunde hast. So extrem. Und ich habe noch niemals in einem Imoca so viele Haltegriffe oder Halteleinen gesehen. Also das ist mittlerweile sehr viel besser als bei jedem Fahrtenschiff, das über die Ostsee segelt. Es ist wirklich irre. Also das muss man auch. Man muss sich mit den Beinen nach rechts und links abstützen und mit den Händen rechts und links festhalten, wenn das Ding sozusagen in den ballistischen Modus übergeht, weil das ist einfach unfassbar. Und die Geräusche an Bord sind, boah, also du hast eigentlich das Gefühl, wenn du die Großschot fährst, um, sagen wir mal, 2, 3 Zentimeter, dann hast du das Gefühl, neben dir ist gerade eine Kanone explodiert. So unfassbar hoch sind die Lasten und auch eben dann der Lärm.
Eine erfolgreiche deutsche Seglerin ist Susanne Beuke, die hat Silber gewonnen bei den letzten Olympischen Spielen. Die ist jetzt mit dabei. Hast du mal mit ihr gesprochen, wie es ihr damit geht, auch mit diesen Gefahren an Bord?
Ja, ich glaube, so wie allen, man hat so ein bisschen Bammel. Gleichzeitig ist es natürlich auch ein unglaublicher Reiz. Sie hat mir letzte Woche im Interview gesagt, Sie ist sicher, dass wenn sie im Südmeer unterwegs sind, dass sie die Entscheidung, an Bord zu sein, verfluchen wird.
Klar.
Aber dass sie, sobald sie im Etappenhafen ist, schon wieder nicht genug kriegen kann davon. Aber also es ist eine Kollegin von mir, Tatjana Pokorny, hat gestern mit ihr gesprochen und hatte den Eindruck, dass diese Lust, dieses Komm, lass uns machen, ich will endlich los, dass das mittlerweile schon noch mehr einer leichten Nervosität gewichen ist. Also da ist sehr viel Respekt vor der Natur und letztlich auch vor diesen ballistischen Geschossen ist da vorhanden.
Ich habe beim Vendée Globe Boris Herrmann interviewt, und zwar während er eben im Südmeer, südlich von Australien unterwegs war. Und er sagte in dem Interview: Erinnere mich dran, wenn ich zurück bin, dass ich diese Scheiße nie wieder mache.
Ja, das hat er auch allen seinen Freunden per WhatsApp geschrieben. Aber du weißt ja, wie es ausgegangen ist.
Was ist das mit uns Menschen? Also ich kenne es ja auch von meinen Touren, ne? Also wenn du draußen auf See bist, willst du an Land sein. Wenn du an Land bist, willst du auf See sein. Mit uns stimmt doch irgendwas nicht.
Ja, aber ich habe das auch, ich kann das gut nachvollziehen. Es ist
Ja, ich auch
einfach am
total.
Ende, es ist wirklich dieses Ausgesetztsein ist ja was wir in unserem normalen zivilisierten Leben eigentlich nicht mehr haben. Das Einzige, wo wir ausgesetzt uns fühlen können, ist der Druck in der Arbeit. Aber den haben wir in der Regel durch Routinen, durch unsere Ausbildung gelernt, sozusagen in Pakete zu zerlegen. Da draußen begegnest du wirklich einer sehr, sehr mächtigen Kraft und die kannst du nicht durch Diskussion oder Meditation
Nee,
wegwünschen. Die ist
nee.
einfach wirklich brutal da.
Ja, kannst du nicht mit diskutieren mit der Natur. Ist gut so.
Ja.
Jochen, du schreibst ein Buch über die ganze Geschichte. Wie wird das aussehen? Wer ist denn dein Protagonist? Das Rennen an sich oder Boris oder wie machst du es?
Also wir wollen natürlich schon die deutschen Teilnehmer in den Fokus stellen. Das ist ja nicht nur Boris, insbesondere Boris als Skipper eines deutschen Teams. Dadurch liegt auf ihm der Fokus. Aber es ist auch Sunny Boyke, es ist auch Robert Stanjek und Philipp Kosciuszko vom Team Guyon. Ich kann dir ehrlich gesagt heute noch nicht sagen, wie das Buch werden wird, weil ich gesagt habe, bevor die in Kapstadt sind, traue ich mir selber überhaupt keine Einschätzung zu, wie eng das Rennen ist, wie viele Rekorde gebrochen werden, wie die Crews tatsächlich auf diesen Booten zurechtkommen. Also ich glaube, das Rennen wird so ein bisschen seine eigene Geschichte schreiben und es geht darum, so viel wie möglich aufzusaugen und dann am Ende eigentlich erst, oder sagen wir mal, nach der Mitte erst das genaue Konzept festzulegen.
Hast du Bammel davor? Also mir geht es von meinen Büchern so, deshalb frage ich dich das.
Nee, es ist noch so weit weg, die Abgabe, dass ich sie quasi nicht wahrnehme. Aber ja, also ich habe einige Jahre Routine im Schreiben, das wird schon werden. Aber es ist so, insbesondere diese Ungewissheit, wie legt man das Buch eigentlich an? Welche Geschichten werden da geschrieben? Stell dir vor, Team Alicia fällt tatsächlich aus, weil ihnen nochmal die Foils brechen, wie jetzt.
Dann hast du ein Problem.
Ja, also früher hätten wir ein echtes Problem gehabt, da hätten wir eigentlich nur eine Geschichte über das Scheitern und das Wiederaufstehen machen können. Aber dadurch, dass wir jetzt noch auf zwei anderen Booten deutsche Crew an Bord haben, ist das ein bisschen gemildert. Ich wünsche allen Teilnehmern, dass sie da halbwegs durchkommen. Ich drücke ihnen echt die Daumen. Ich glaube, das wird hart, aber es wird spannend sein zuzugucken, weil insbesondere wir werden es live oder fast live miterleben durch die Onboard Media Reporter. Das ist spannend.
Ja, wie können wir, auch alle, die uns zuhören, das am besten verfolgen? Habt ihr auf der Yacht zum Beispiel, habt ihr wahrscheinlich einen extra Reiter, wo das Ocean Race ordentlich gefeatured wird, oder
Genau,
wie macht ihr
ja.
es?
Also wir machen ein Ocean Race Special und alles, was wir veröffentlichen, ist in Deutsch. Das ist ein großer Vorteil, weil einige der Fachbegriffe sind dann doch nicht jedem geläufig. Manches, was die Crews sozusagen vor sich hinsabbeln, musst du auch erstmal halbwegs zerlegen und erklären. Es gibt auch eine sehr, sehr gute Seite, oder ich hoffe, eine gute Seite, die ist noch im Aufbau, bisher ist sie noch nicht so überzeugend. TheOceanRace.com ist auch eine gute Seite. Da gibt es noch mehr Video Content als bei uns, weil Discovery diese und Warner Brothers einen Vertrag geschlossen haben mit den Veranstaltern. Also ich glaube, wer die beiden Seiten ansteuert, die nächsten 5 Monate, der ist gut unterrichtet und gut unterhalten ohnehin.
Wenn Warner Brothers dabei ist, da wird es ja auch einen Riesenfilm irgendwann geben.
Ja, es wird eine Doku geben, und es gibt auch schon eine Liste von Protagonisten pro Team über alle Teams hinweg, auf die, die sich kaprizieren. Ich glaube, das wird richtig, richtig gut. Die Hoffnung ist von den Machern, dass es so einen Boost gibt, ähnlich wie bei dieser Formel-1-Serie auf Netflix, die ja eigentlich auch das Thema Sport-Doku auf ein neues Level gehoben hat. Und
Absolut,
ich glaube ehrlich
absolut.
gesagt, dass der Segelsport und die Leute noch viel interessanter ist, denn wir haben nicht Superhelden mit.
Und 20 Millionen im Jahr verdienen, sondern stinknormale
Genau, wir
Jungs wie
haben
du und
ganz
ich.
no genau, wir haben ganz normale Menschen, die auch gerne die Leute mitnehmen auf ihre Reise.
Unfassbar spannend. Also man kennt das Volvo Ocean Race auch als Nicht-Segler, behaupte ich mal, aus 2002 noch, von der Ilbruck, die damals gewonnen hat. Das war ein deutsches Boot, allerdings mit einem amerikanischen Skipper.
John Kostecki, genau.
Genau, und jetzt ist eben Boris Herrmann so berühmt geworden durch die Vendée Globe, wo ja plötzlich ein Hype durch Deutschland ging. Der Typ bei einer Tagesschau, ja, mit einem Segelrennen, das muss man sich vorstellen, unfassbar. Erwartest du sowas Ähnliches jetzt vielleicht zum Ende oder erhoffst du dir das oder wie schätzt du das ein? Wie wird dieses Ocean Race abgehen?
Also ich glaube schon, dass Boris an seine Popularität anknüpfen kann. Das ZDF ist jetzt zum Beispiel auch die 2 Wochen vor dem Start dauerhaft vor Ort. Es gibt einen ehemaligen ZDF-Kameramann und Produktionsleiter, der sich ein Sabbatical genommen hat und der einen YouTube-Kanal für Team Malizia aufbaut, wo er ebenfalls sozusagen als Embedded Reporter mit Landanbindung
Wow.
Kleine Videos macht und dieses Abenteuer begleitet. Ich glaube, am Ende wird es natürlich beim deutschen Fernsehen immer ein bisschen auch aufs Resultat
Ja,
ankommen.
voll.
Da hat der Sieg im ersten Import-Race geholfen. Aber ich glaube, wenn Boris, und also das traut man ihm allemal zu, wenn er Podiumskandidat ist oder bleibt durch das ganze Rennen, dann kann der Segelsport nochmal richtig einen Boost bekommen. Und ich hoffe auch, dass der Fußball dann mal ein ganz kleines bisschen in den Hintergrund rückt.
Ja, also jetzt nach der WM sowieso. Ich würde mir es sehr, sehr wünschen, dass, ich meine, das Ganze geht über 5 Monate, ja, das kannst du natürlich nicht hochhalten, aber dass doch immer wieder so kleine Peaks reinkommen, wo wir alle das Ocean Race mitkriegen.
Da bin ich sicher. Das wird das Rennen alleine machen.
Ja. Jochen, vielen, vielen Dank. Ich beneide dich sehr um deinen Job, wobei ich nicht meckern möchte, aber ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Erfolg und Freude und Erlebnisse und bin auf dein Buch sehr gespannt und alles Gute für dieses Rennen und für diese verrückten 5 Monate, die vor dir liegen.
Das war von Meilen und Zeilen. Alle 2 Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns. Oder schreibt uns an podcast@delius-glasing.de. Nur bei uns gibt's echte Abenteuer direkt ins Ohr.